Der Titel: Eine enorme Verantwortung. Ist uns schon einmal in den Sinn gekommen, was dieser Auftrag für Auswirkungen hat? Die Menschen werden uns beobachten, wenn sie dies nicht schon tun. Aber, wie wir wissen, es wird mehr werden. Unsere Worte und unsere Taten werden die Reflexion von Gottes Wahrheit sein. Sie werden Gottes Lebensweise an unserem eigenen Verhalten messen. Paulus schrieb in Epheser 4 und Vers 1. Schlagen Sie bitte mit mir auf. Epheser 4. Und lesen wir Vers 1. Ich lese aus der Luther 2017 und ab und zu aus der 2009er. So mahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist unsere eigentliche Berufung. Das ist unser Job. So nah bei Gott zu leben, dass unser Leben kein Anlass zur Verleumdung der Kirche Gottes gibt. Paulus schrieb auch an die Gemeinde in Philippi. Schauen wir dies an, Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, Vers 27. Lebt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr in einem Geist steht und mit einer Seele für den Glauben des Evangeliums mitkämpft. Wir sind Beispiele für das Evangelium Christi, die gute Nachricht von dem, was Gott letztendlich in der ganzen Menschheit erreichen will. Wir sollen das glückliche Leben in Fülle vorleben, das alle Menschen in der Welt von morgen erfahren sollen. Wir sind die erste Gruppe, die Vorreiter, die Wegbereiter. Ja, die Menschen werden uns folgen und sie folgen uns auch schon. Wir kennen alle das Gefühl, dass wir beobachtet werden, dass auf uns Augen gerichtet sind und jede unserer Bewegung genauestens geprüft werden. Nahezu instinktiv haben wir einen Blick in die Richtung der Person geworfen. Meistens nur, um einen flüchtigen Blick zu erhaschen, der dann hastig in eine andere Richtung gewechselt wird. Das ist irritierend und auch ein klein wenig unangenehm. Oft entstehen Gefühle der Beunruhigung, vor allem wenn die Person dich immer wieder anstarrt. Man fühlt sich nervös, verunsichert, man fühlt sich plötzlich unter Druck gesetzt, so wie ich mich jetzt gerade. Nee. Ich muss sagen, dass wir beobachtet werden. Wir befinden uns im Fokus. Gott hat uns dazu berufen, lebendige Vorbilder für die Menschheit zu sein und zu zeigen, dass die Art und Weise, wie wir leben, die beste ist, die es gibt. Diese Art zu leben ist durch nichts zu übertreffen, was diese Welt zu bieten hat. Wir haben die große Möglichkeit oder die großartige Möglichkeit, die Menschen durch die Kraft unseres Beispiels zu bewegen. Zum Zeitpunkt, als Gott Israel aus der ägyptischen Knechtschaft rief, hatte er die Absicht, dass sie eine Vorbildnation sein sollten, eine Art Vorzeigemodell, in dem die heidnischen Nationen Gottes Gesetze kennenlernen konnten, indem sie die Vorteile des Gehorsams im Land sehen konnten. Kurz bevor Israel das verheißene Land einzog, erklärte ihm Mose diese gewaltige Verantwortung. Schauen wir uns dies an in 5. Mose 4 und lesen wir die Verse 6 bis 8. 5. Mose 4. Die Verse 6 bis 8. So behalte oder so halte sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das? Ein herrliches Volk! Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Vers 8. Und wo ist so ein großer Gott, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie diese ganze Gesetze, das ich euch heute vorlege? Israels Geschichte zeigt leider, dass es immer wieder versagt hat. Diese Berufung, gerecht zu werden, anstatt Gottes Gesetzen treu zu bleiben, übernahmen es immer wieder die heidnischen Ideen, die heidnischen Bräuche der umliegenden heidnischen Völker. Diese Nationen lernten keine Gerechtigkeit von Israel. Denn Israel war zu sehr damit beschäftigt, Ungerechtigkeit von ihnen zu lernen. Anstatt die Welt zu überwinden, wurde Israel von der Welt überwunden. Die Kirche Gottes ist sozusagen das geistliche Volk Israel. Wir haben genau dieselbe Verantwortung. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wo Israel versagt hat, da müssen wir erfolgreich sein. Die Menschen sollen durch uns den lebendigen Beweis sehen, dass Gott, dass Gottes Weg der beste Weg ist, zu leben. Unser Leben ist das Aushängeschild, auf das die Menschen schauen. Führen wir ein Leben, das unsere Berufung würdig ist? Welche Einstellung wir zu unserer Aufgabe im Reich Gottes haben sollten, haben wir gelernt. Wir sollten nicht aus selbstsüchtigen Motiven eine Leistungsposition anstreben. Persönlicher Stolz und die Eitelkeit der Position müssen überwunden werden. Ein wahrer Diener Gottes wird von einer uneigennützigen, nach außen gerichteten Sorge für andere Menschen antreiben. Es ist nicht auf sich selbst bedacht, sondern darauf, anderen zu dienen. Man muss sich nach dem Reich Gottes sehnen, um den künftigen Kindern Gottes die einzigartige Segnung des göttlichen Charakters weitergeben zu können. Niemand wird sich als König oder Priester qualifizieren, wenn er nicht den Geist eines Dieners entwickelt hat. Aber um sich für das Reich Gottes zu qualifizieren, braucht es mehr als nur eine dienende Haltung. Es gibt klare Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Nicht jeder wird zur Gottes Herrschaftsfamilie gehören. Nur die, die sich qualifiziert haben. Die Voraussetzungen für den Zugang zum Amt sind geistlichen Richtlinien, die für uns als Hilfe für die Beurteilung des eigenen geistlichen Wachstums sein können. Es ist interessant zu sehen, wie viele der Eigenschaften, die Gott für sein Amt festgelegt hat und die im Prinzip für jeden gelten, der ein Teil von Gottes Familie werden soll, sich auf das persönliche Verhalten beziehen und wie dieses Verhalten andere beeinflussen kann. Paulus beginnt mit der Beschreibung der eigentlichen Anforderungen, sowohl in 1. Timotheus 3 als auch in Titus 1, mit der wichtigsten von allen. 1. Timotheus 3, Vers 2. 1. Timotheus 3, Vers 2, hier heißt es, ein Bischof oder auch ein Leiter soll untadelig sein. Was ist mit dieser Aussage eigentlich gemeint? Geht es um eine geistliche Perfektion, um völlige Sündenlosigkeit? Muss ein Mensch so weit kommen, dass er niemals sündigt, bevor er zum Dienst ordiniert werden kann? Muss sein Charakter absolut makellos sein? Nein, das ist ganz gewiss nicht der Fall. Wäre es so, hätte es niemanden im Amt gegeben außer Jesus Christus. Denn er hatte ein Leben geführt ohne Sünde. Apostel Johannes bekannte offen seine eigene Sündhaftigkeit, als er schrieb, 1. Johannes 1, und lesen wir Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Er schloss hier sich mit ein. Er schrieb, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde. Und der Apostel Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Gott ist sich unserer Fehler, unserer geistlichen Fehler und Schwächen wohl bewusst. Unsere Sünden sind vor Gott nicht verborgen. Lesen wir dazu Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Hebräer 4, angefangen mit Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Wenn wir jedoch aufrichtig für unsere Sünden Reue zeigen, verspricht uns Gott zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind frei von Schuld vor Gott, denn unsere Sünden sind vergeben und weggenommen. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Das entnehme ich aus der Genfer Übersetzung. Ist zwar jetzt nicht inspiriert, aber doch ganz schön und verständlich geschrieben. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Als Anmerkung steht hier, damit eure Sünden ausgelöscht werden. Sie werden gelöscht. Nicht nur das, Gott hat sogar versprochen, sich nicht mehr an sie zu erinnern. Hebräer 10, Vers 17. Hebräer 10, und lesen wir Vers 17. Und ihrer Sünden und ihrer Missetaten willen ich nicht mehr gedenken. Als ob diese Sünden nie begangen worden wären. Durch Gottes Barmherzigkeit wird unsere Vergangenheit sündenlos. Selbst wenn wir aus Schwäche weiterhin gegen Gottes Gesetz sünden oder verstoßen, wird Gott uns diese Sünden nicht anrechnen. Wenn wir sie bereuen, aufrichtig bereuen und uns richtig bemühen zu überwinden. Gehen wir zu Römer 4 und lesen wir die Verse 7 und 8. Römer 4, Verse 7 und 8. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeit vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Untadeligkeit hat noch eine weitere wichtige Bedeutung. Sie bezieht sich auch auf das Verhalten in den Augen der anderen. Das eigentliche griechische Wort für untadelig könnte ebenso gut mit schuldlos oder nicht vorwerfbar übersetzt werden. Es bezieht sich auf eine Person, der es gelungen ist, alle sichtbare, auffällige Charakterschwächen zu überwinden, die sie anfällig für Tadel, für Kritik ihrer Mitmenschen machen würden. Er ist jemanden, dessen Beispiel man folgen kann. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Ordination eines Mannes in das Amt. Wir lesen, dass Paulus folgende Aussagen macht. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Schauen wir uns zu diesem Zusammenhang auch die Bibelstelle Hebräer 13, Vers 7 an. Hebräer 13, Vers 7. Denkt an eure Leiter oder gedenkt eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Die Diener Gottes sind Menschen, deren Beispiel man folgen kann. Die Menschen können in uns den lebendigen Beweis für Gottes Gesetze in unserem Leben sehen. Jetzt mag vielleicht mancher sagen, wir sollen doch Menschen gar nicht folgen. Nur Jesus Christus sollten wir folgen. Selbstverständlich sollen wir Jesus Christus folgen. Allerdings, da Jesus Christus nicht mehr als Mensch auf dieser Erde lebt, ist es unmöglich, ihm persönlich zu folgen. Wir können leider nicht mit Christus gemeinsam leben, so wie die ersten Jünger es taten. Und auch nicht seine Taten beobachten oder ihn reden hören. Doch Gott wusste, dass wir menschliche Vorbilder brauchen, denen wir folgen können. Deshalb gibt es auch Diener Gottes. Paulus schrieb an die Korinther, 1. Korinther 11, Vers 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Aber er schrieb auch Folgendes, 1. Thessaloniker 1, Vers 6. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn, und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis, mit Freuden, im Heiligen Geist. Wie tadellos und einwandfrei ist denn nun unser Verhalten? Können andere gefahrlos sagen, dem folge ich, unserem Vorbild folgen? Ist Jesus Christus durch uns zu erkennen? Diese Frage bezieht sich auf Sie wie auch auf mich. Nicht nur die Diener Gottes sind dafür verantwortlich, wie ihr Leben auf andere wirkt. Auch das eigene Beispiel spielt eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Berufung. Wir wurden nicht dazu berufen, unsere falsche Auffassung über die Lehre zu ändern, sondern wir wurden dazu berufen, unsere Lebensweise zu ändern. Die Wahrheit Gottes ist etwas, das nicht gelernt, sondern auch gelebt werden muss, so wie wir es gehört haben in der Kurzpredigt. Das richtige Wissen zu haben, ist wertlos. So wie meine Frau sagt, das könnte man in die Tonne kloppen, also wegschmeißen, ist wertlos. Wenn es nicht die Art und Weise ist, oder die Art und Weise, wie wir ändern müssen. das, was wir ändern müssen, wie wir leben. Gehen wir zu 2. Timotheus 1 und lesen wir Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, mit Sicherheit nicht, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist, in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Gott hat uns dazu auserwählt, heilig und untadelig vor ihm zu sein. Epheser 1, Vers 4. Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe die Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in der Liebe. Unser Handeln, unser Auftreten und der Umgang soll untadelig sein. Das ist das eigentliche Ziel, zu dem wir berufen wurden. Auf diese Weise schafft Gott Söhne und Töchter. Gott verlangt von seinen Kindern, dass sie geistlich wachsen. Wir sollen und müssen wachsen, um seiner Eigenschaft gleich zu werden. Was schrieb Petrus? Schauen wir uns dies an in 1. Petrus 1 und lesen wir die Verse 15 und 16. 1. Petrus 1, angefangen mit Vers 15. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Nicht nur ein klein wenig, nicht nur den Sabbat halten, den Zehnten geben, kein Schweinefleisch essen, ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Manche in der Kirche Gottes haben diesen Zweck ihrer Berufung leider nicht verstanden. Sie haben sich entschuldigt für ihr schlechtes Verhalten, aber tadellos sein wollten sie nicht. Wäre es möglich, dass wir uns einer solchen leichtfertigen Ignoranz im Hinblick auf das eigene Verhalten und dessen Wirkung auf andere schuldig machen? Ist uns dies bewusst, welcher Einfluss wir in jedem Aspekt unseres Verhaltens auf andere haben? Paulus schrieb in Philipper 2, angefangen mit Vers 14. Und lesen wir weiter mit Vers 15, also 14 und 15. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Wir haben eine Vorbildfunktion, ob wir es wollen oder nicht. Wir können uns nicht einfach entziehen, andere zu beeinflussen. Wir sollen aber eine positive Beeinflussung haben. Wir können dies in der Bibel lesen, Matthäus 5, Vers 14. Haben wir auch schon in der Kurzpredigt gehört. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Wir sollten uns nicht erlauben, uns über unser Verhalten keine Gedanken zu machen. Wie schon erwähnt, die Menschen werden uns beobachten. Was werden sie sehen? Sind wir ein gutes Beispiel? Können sie von uns, so gesagt, eine Scheibe von uns abschneiden? Die wichtigste Frage ist es ein gutes oder ist es ein schlechtes Beispiel? Fassen wir es ernst genug auf? Oder denken wir, es ist nur Spaß? Es ist keineswegs nur Spaß. Es ist eine ernste Sache. Es ist eine sehr große Verantwortung. Paulus hat gezeigt, dass ein Diener Gottes nüchtern sein muss. 1. Timotheus 3, Vers 2 haben wir schon gelesen. Jetzt nochmal gefragt, wie ernst nehmen wir unsere Berufung? Wir müssen die Ernsthaftigkeit sehen. Wir wissen doch alle, was auf dem Spiel steht. Unser Verhalten, die Art und Weise, wie wir Tag für Tag leben, wird darüber entscheiden, ob wir in das Reich Gottes kommen oder nicht. Das ist absolut nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen sollten. Wir müssen uns bewusst werden, wie wichtig es ist, die Sünde zu überwinden, die uns so leicht überwinden können. Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Wir müssen, wenn wir nicht schon dabei sind, anfangen, jede Sünde, Übertretung auszulöschen aus unserem Leben. Klar, es ist nicht leicht, aber wir haben eine Hilfe. Wir bekommen Unterstützung. Wir dürfen nicht weiterhin Kompromisse mit der Sünde eingehen. Wir dürfen kein schlechtes Beispiel über die Gemeinde bringen. Lassen wir das nicht zu. Beginnen wir uns ernsthaft der Aufgaben zu widmen, in unserem Verhalten untadelig zu sein. Eine andere Qualifikation, die Wachsamkeit, gehört zu der Ernsthaftigkeit. 1. Petrus 5, Vers 8, hier nur der Anfang, seid nüchtern und wacht. Das heißt, wenn wir ernsthaft den Wunsch haben, in unserem Verhalten untadelig zu sein, wenn wir wirklich überwinden wollen, dann müssen wir wachsam sein und gegenüber unseren Feinden. Schlagen Sie bitte mit mir auf 1. Timotheus 3 und lesen wir Vers 2. 1. Timotheus 3, Vers 2. Dies ist diesmal aus der Hoffnung für alle. 1. Timotheus 3, Vers 2. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen. Und er soll andere gut im Glauben unterweisen können. Lassen wir uns nicht von geistlicher Nachlässigkeit leiden und müde werden oder sogar einschlafen. Wir wissen, wer unser größter Feind ist. Satan, der Teufel, ist unser größter Feind. Aber wie schon gesagt, wir bekommen Unterstützung. Und dies können wir aus der Bibel entnehmen. Zum Beispiel Apostel Paulus. Er erklärt, wie man seinen Angriffen widerstehen kann. Kommen wir zurück zu 1. Petrus 5 und lesen wir 8 und 9. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Wenn wir uns das mal bildlich vorstellen wollen, der Löwe, der uns jagt, er möchte nicht mit uns spielen. Er möchte uns eigentlich verschlingen. Er möchte uns vernichten. Und Satan hat es genau darauf abgesehen. Wir müssen nicht nur gegen Satan kämpfen, sondern auch von den verlockenden Fallstricken, die in die in dieser Welt sind, eine von Satan erdachten Gesellschaft, die darauf ausgerichtet ist, uns mit den verlockendsten Möglichkeiten zur Sünde zu verlocken, den falschen Weg einzuschlagen oder müde oder matt zu werden. In uns gibt es eine Anziehungskraft und Triebe, die menschliche Natur, haben wir auch schon gehört, die den Gesetzen Gottes völlig zuwiderlaufen. Diese Triebe machen uns unser Leben zu einer Beute Satans und des Einflusses in dieser Welt. Wir müssen ihnen widerstehen durch die Kraft Gottes, die uns hilft bzw. die uns unterstützt. Schauen wir uns dies an in Kolosser 3, Vers 5. Kolosser 3, Vers 5. Hier heißt es: So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Was sind die Glieder? Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wie wir sehen können, ist es nicht die Zeit, um müde zu werden oder sogar einzuschlafen. Und wenn es doch die Möglichkeit oder die Müdigkeit getroffen hat, dann wird es Zeit, dass wir wieder wach werden, dass wir wieder die Augen aufreißen. Schauen wir uns hier die Bibelstelle an, Römer 13, und lesen wir, angefangen mit Vers 11 bis 14. Römer 13, angefangen mit Vers 11. Das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt. Haben wir die Zeit erkannt? Dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader, nicht in Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Dies galt schon zur Zeit des Paulus, wie viel mehr für uns heute. Christus wird bald zurückkommen. Und wie schön es ist, wir können dies alles beschleunigen, sodass endlich die Welt von morgen beginnen kann. Eine glückliche Welt, ohne die ganze Perversion, die wir gehört haben und die wir tagtäglich sehen. Lassen wir jetzt nicht nach mit dem, was wir angefangen haben. Wir haben ein Rennen zu meistern, wie ein Läufer. Und wer nicht läuft, wie ein Rennfahrer. Man hört nicht mittendrin auf, wenn man das Ziel schon sehen kann. Auch wir sehen doch das Ziel. Es mag zwar noch weit weg sein, vielleicht benötigen wir auch eine Brille oder ein Fernglas, aber es kann schneller gehen, als einem lieb ist. Durch die Aussicht auf den Sieg sind wir motiviert. Sollten wir motiviert sein, jeder in der Kirche Gottes, sich so viel wie möglich anzustrengen. Denn unsere Erlösung, die Belohnung dafür, dass wir in das Reich Gottes aufgenommen werden, ist näher, näher als wir glauben. Arbeiten wir hart daran, in jedem Aspekt unseres Lebens untadelig zu sein, damit wir qualifiziert sind, die Krone des Lebens zu empfangen? Mit einem Fragezeichen. Sind wir? Arbeiten wir hart daran? Oder mit einem Ausrufezeichen? Wir arbeiten hart daran, in jedem Aspekt unseres Lebens untadelig zu sein, damit wir qualifiziert sind, die Krone des Lebens zu empfangen. Wir brauchen die so, wie wir es lesen können in Titus 1, Vers 8. Titus 1, Vers 8. Diesmal auch aus der Hoffnung für alle. Titus 1, Vers 8. Enthaltsamkeit oder beherrscht. Das ist eine der Eigenschaften, die ein zukünftiger König mitbringen muss. Doch in der heutigen Welt oder die Herrscher dieser Welt, die haben einen großen Mangel an dieser Eigenschaft. Wir sehen immer mehr die Anzeichen eines zügellosen Lebens, die explodierenden Kriminalitätsraten in den Bundesländern, hier in Deutschland, in den letzten 2 Jahren, die haben sich mehr als nur verdoppelt. Und wir sehen auch die Kinder undiszipliniert, straffällig. Die werden immer jünger. Wir sahen diese Woche einen Junge, der war ungefähr an die 12 Jahre, hat einen Joint in der Hand. Der Mangel an Respekt auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Dann noch die erschreckende Zunahme der psychischen Zusammenbrüche, sogar Selbstmorden. Und in jedem Alter, von jung bis alt. So erschreckend, wie es aber auch sein mag. Es wurde prophezeit. Paulus schrieb unserer Zeit, als er von den Zuständen in den letzten Tagen schrieb. Ein Merkmal, das er niederschrieb, war die Zügellosigkeit. 2. Timotheus 3, Vers 3. Lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind. Aus der guten Nachricht, sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal, rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Sie lassen andere im Stich. Sie haben keine Macht mehr darüber. Sie sind machtlos. Die Menschen von heute scheinen machtlos zu sein angesichts der wachsenden Zahl der Probleme. Immer mehr Menschen brechen zusammen unter der Last. Zu viele gehen den Weg des geringsten Widerstands und weigern sich, die notwendigen Anstrengungen zu unternehmen. Nur weil wir uns geändert haben und jetzt in der Kirche Gottes sind, heißt das nicht, dass wir nicht mit diesem Problem zu kämpfen haben. Die Chancen stehen wahrscheinlich gut, dass Sie und auch ich vor unserer Bekehrung auch diesen Weg des geringsten Widerstands gegangen sind. Wir haben uns vielleicht dem hingegeben, weil wir die Kraft nicht hatten oder nicht aufbringen wollten. Aber Gott hat uns seinen Geist gegeben, den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das können wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes verleiht uns die geistliche Kraft, die wir brauchen, um alle Gedanken zu unterwerfen und Christus zu gehorchen. 2. Korinther 10, Vers 5. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Geist Gottes in uns einschläft. Wenn doch, dann wird es höchste Zeit, dass wir ihn wecken. Wenn wir diese Kraft nicht wecken und einsetzen, können wir sie in die Tonne kloppen. Es ist wertlos. Salomo sagte in Sprüche 25, Vers 28. Gehen wir zu Sprüche zurück. Sprüche 25. Und lesen wir Vers 28. Ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Oder aus der Hoffnung für alle, wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie die Stadt ohne Mauer. Man wird nie in der Lage sein, andere zu leiden oder ein gutes Vorbild zu sein, wenn man nicht zuerst in der Lage ist, sich selbst zu leiden. By the way, Zorn zurückhalten. Titus 1, Vers 7. Titus 1, Vers 7. Denn ein Leiter soll untadelig sein, als Haushalter Gottes, nicht eigensinnig, nicht zornig, kein Trinker, kein Schläger, nicht schändlichen Gewinn suchend. Wir sollen versuchen, unseren Zorn zu beherrschen. Gehen wir zurück zu Sprüche 16 und lesen wir Vers 32. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Wenn wir diesen wichtigen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung beherrschen, werden wir besser zum Regieren geeignet sein als alle berühmten Anführer in dieser Welt oder in der letzten Geschichte. Obwohl sie, man muss sagen, brillante Strategen waren, im Krieg und auch anderswo. Viele dieser Männer waren aber nicht in der Lage, die persönlichen Schwächen zu ändern oder zu meistern. In Lukas 9, die Verse 51 bis 56, als Christus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem war, gibt es einen Fall, den wir uns jetzt näher anschauen. Gehen wir zu Lukas 9. Angefangen mit Vers 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte, da wandte er das Angesicht entschlossen, nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, im Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Sie hatten, wie man sagt, eine kurze Zündschnur. Schauen wir uns die Antwort an von Jesus Christus in Lukas 9, Vers 55. Diesmal aus der Schlachter. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Man bedenke, welchen Schaden die zwei angerichtet hätten, wenn sie dies alles vernichtet hätten. Man bedenkt auch, welchen Schaden ich den Menschen zufügen würde, wenn ich diese Macht hätte. Ohne göttlichen Geduld oder Langmut würde man bei der geringsten Provokation oder Auflehnung im plötzlichen Zorn ausbrechen. Man stelle sich das vor, dass jemand die Macht Gottes besitzt, ohne die Weisheit, die Selbstbeherrschung zu haben, die Macht zum Wohle derer einzusetzen, die seiner Herrschaft unterstehen. Statt ein Herrscher zu sein, wären wir wahrscheinlich ein Zerstörer. Niemand wird diese gewaltige Macht gegeben werden, bevor er nicht bewiesen hat, dass er sich selbst beherrschen kann. Hätte Gott sich nicht vollkommen beherrscht, hätte er alles menschliches Leben von der Erde getilgt, weil der Mensch sich Gott widersetzt hat. Zu Beginn des Millenniums wird es viel, viel Geduld erfordern, die Menschheit zur Umkehr, zur Reue zu bewegen. Die menschliche Natur wird sich nicht so leicht beugen. Wir werden viel Geduld mit vielen haben müssen, bevor sie wirklich umkehren kommen. Das heißt, erst zuschlagen, dann sagen, was sie falsch gemacht haben. Nee, natürlich nicht. Jede Unkluge und ungeduldige Machtmissbrauch könnte sich als verhängnisvoll erweisen. Aber es gibt Zeiten, in denen auch ein zutiefst bekehrter Mensch zornig wird. Die Bibel zeigt einige Beispiele, in denen auch selbst Gott zornig wurde. Doch, man muss sagen, es war gerechter Zorn, göttlicher Zorn, kein menschlicher Zorn, der in der Regel auch nicht das tut, was vor Gott recht ist, Das können wir nachlesen in Jakobus 1, Vers 20. Jakobus 1, Vers 20. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Man beachte, was Gott zu Mose sagte, nachdem Israel mit der Herstellung des gegossenen Kalbs Götzendienst begangen hat. In 2. Mose 32, die Verse 9 und 10. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Gott hasst die Sünde, und sein Zorn richtet sich gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Römer 1, Vers 18. Römer 1, Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottloses Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wenn wir zornig sind oder werden sollten, dann über die Sünde, die Menschheit tut und auch die wir hin und wieder tun. Gott wird zornig, wenn er sieht, wie die Menschen sich selbst Schaden zufügen. Der fleischliche Zorn hingegen wird geweckt, wenn das eigene Ich verletzt wird, wenn der persönliche Stolz verletzt wird oder der persönliche Ehrgeiz oder der Erfolg ausgebremst wird. Wir werden sehr empfindlich, wenn uns jemand in die Quere kommt oder wir unseren Willen nicht durchsetzen. Diese Art von Zorn ist völlig selbstsüchtig und ist auch Sünde. Echte Liebe zu seinen Mitmenschen wird denjenigen motivieren, der sich selbst wirklich verändert hat. Er wird ihnen dienen und nicht seinen eigenen egoistischen Interessen zu verteidigen. Er wird sich nicht leicht ärgern lassen, wenn andere nicht so reagieren, wie er oder wie man sich es das erhofft hat. Er wird nicht die Beherrschung verlieren oder über die Stränge schlagen. Stattdessen wird er barmherzig und geduldig, langmütig und freundlich im Umgang mit seinen Mitmenschen haben. 1. Korinther 13, Vers 5. Diesmal aus der Zürcher. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, in Anmerkung, sie wird nicht bitter. Sie trägt keinem etwas nach, andere übersetzen, sie schmiedet keine Rachepläne. Wörtlich, sie rechnet das Böse nicht an. Eine andere Art und Weise, in der sich Selbstbeherrschung manifestiert, ist in Bezug auf den Gebrauch der alkoholischen Getränke. Ein disziplinierter Diener Gottes ist dem Wein nicht zugetan. 1. Timotheus 3, Vers 3. Hier lesen wir, brauchen Sie nicht aufschlagen, 1. Timotheus 3, Vers 3, kein Säufer. Das bedeutet aber nicht, wie manche vielleicht behaupten mögen, dass ein Christ niemals einen Trink zu sich nehmen darf. Vielmehr bezieht es sich auf den richtigen Umgang mit den Getränken, mit den alkoholischen Getränken. Ein Christ sollte nicht süchtig sein nach dem Alkohol, sondern in Maßen gebrauchen. Manche von uns haben getrunken, vielleicht auch zu viel, bevor sie in die Kirche Gottes kamen. Wie froh war ich, als ich hörte, dass man mit dem Alkohol nicht aufhören muss. Also habe ich weiter getrunken. Natürlich nicht so viel. Aber in einigen Fällen, dann schon. Selbstverständlich nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat. Also schon gemäßigt. Aber nicht die Mäßigung, die wir eigentlich haben sollten. Oder die Mäßigung, die Jesus Christus meint. Was die Mäßigung der Welt versteht, ist wahrscheinlich die Maßlosigkeit. Saufen bis zum Umfallen oder so. Meistens kann man nicht so trinken, wie man in der Welt getrunken hat, ist klar. Wenn man ein Christ sein will, ein wahrer Christ sein will. Lassen wir uns leiden von Jesus Christus. Wir werden unsere Vorstellung von Mäßigung ändern. Wir wachsen, falls es eine Änderung überhaupt bedarf. Wie wir wissen, finden wir auch hiervon etwas in der Bibel. Der Apostel Paulus schrieb an Timotheus und wies ihn an, ein kleines bisschen Wein zu trinken. 1. Timotheus 5, Vers 23. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Das bedeutet genau das, was er sagt. Niemand wird von ein bisschen Wein betrunken. Wir müssen auf uns selbst achten, wie viel wir vertragen, was wir gegessen haben. Manchmal ist sogar ein Glas zu viel, wenn wir Tabletten genommen haben. Sollten wir wahrscheinlich nicht mischen. Steht aber drauf. Und dann kommt es noch drauf an, wie groß das Glas ist. Es gibt große Gläser. Da passt eine ganze Flasche Wein rein. Geben wir uns Mühe und tun, was in unserer Macht steht, um auf sicherem Boden zu bleiben. Bleiben wir möglichst weit weg vom Abgrund. Es kann schnell gehen. Wir wollen uns nicht verrechnen und ins Verderben stürzen. Unser ewiges Leben steht auf dem Spiel. Machen wir nicht den Fehler, uns von alkoholischen Getränken zu trösten oder abzulenken, ganz besonders an die Jugendlichen. Es gibt viele Alkopops mit viel Alkohol, mit viel Zucker. Da verschätzt man sich ganz schön. Und ich habe es schon sehr oft erlebt, wie schnell man abhängig werden kann von Alkohol. Man kann zwar sagen, Alkohol löst viel, löst Probleme, löst den Arbeitsvertrag, vielleicht sogar die Ehe, den Führerschein, aber in Wirklichkeit, Probleme löst es nicht. Es macht es eigentlich nur noch schlimmer. Bitten wir um Gottes Hilfe. Er hilft uns, die Probleme zu lösen. Wir sind von Natur aus eigensinnig. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Das ist die menschliche Natur. Gewöhnlich ist unser Weg der richtige. Nee, ist der falsche Weg. Salomo schrieb in Sprüche 14, Vers 12. Vers 12. Manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Wenn wir uns für die Herrschaft im Reich Gottes qualifizieren wollen, dürfen wir nicht eigensinnig sein. Titus 1, Vers 7. Nicht eigensinnig. Wir sind jetzt Knechte und Sklaven, in allem absolut loyal und gehorsam gegenüber Gott. Beachten wir die Aussage von Paulus in 1. Korinther 6, die Verse 19 und 20. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr ihn nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir wollen alle ein wirklich bekehrter Christ sein. Sein Wille wird getan. Er hat einen selbstsüchtigen Wunsch und Ambition gekreuzigt und seinen Willen vollständig der Herrschaft Gottes unterworfen. Wir beten doch, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ebenso wenig werden wir gierig oder neidisch sein, wie wir es gelesen haben, 1. Timotheus 3, Vers 3. Um qualifiziert zu sein, mächtige Diener im Reich Gottes zu sein, bereiten wir uns alle vor, mit einem Ausrufezeichen. Dazu werden wir Zeit und auch die Erfahrung benötigen. Es braucht viel Wachstum und auch Überwindung. Nobody is perfect. 1. Timotheus 3, Vers 6. Es soll kein Neugetaufter sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Kein Unerfahrener und auch kein Unqualifizierter wird die Verantwortung der Herrschaft und Gottesfamilie übernehmen. Wir alle müssen durch eine Zeit der Prüfung und Bewährung gehen, bevor Gott uns solch eine Aufgabe anvertraut. Paulus sagte in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Auch wir müssen unseren Charakter formen. Wir müssen das Ziel im Auge behalten, so wie ein Pfeil der Richtung Zielscheibe fliegt. Wie hart der Kampf auch sein mag, Christus sagt in Matthäus 24, Vers 13, unsere letzte Bibelstelle, Matthäus 24, Vers 13. Die Stelle wird jeder kennen, Matthäus 24, Vers 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Diese Eigenschaften können wir in unserem Charakter entwickeln. Lassen wir nicht nach, werden wir nicht nachlässig in unserem Verhalten, in unserem Tun. Lassen wir die Menschen, die uns folgen, sehen, dass Christus in unserem Leben einen festen Punkt hat. Denken wir daran, dass unser Ziel die Vollkommenheit ist. Geben wir einander Acht bei allem, was wir tun.